Willkommen bei Starke Energie, starkes Leben. Dein Podcast für mehr innere Stärke und Lebensqualität. Ich bin Rico Brunner und zeige dir im Gespräch mit Tiziana und anderen Gästen, wie verletzte oder funktionierende Energiefelder dein Leben beeinflussen. Freu dich auf spannende Einblicke und echte Fallbeispiele, denn starke Energien bedeuten ein starkes Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Energie, starkes Leben. Ich bin Tiziana und heute geht es um die Schattenseite der Liebe. Was passiert mit unserem Energiefeld, wenn wir Herzschmerz haben, oder können Energiefelder bei Liebeskummer tatsächlich auch brechen? Darüber spreche ich heute mit Energiefeldtherapeut Rico Brunner. Er gibt uns wie immer nicht nur Einblicke in die energetischen Zusammenhänge, sondern teilt auch Erfahrungen aus seiner langjährigen Praxis. Hallo lieber Rico, und meine erste Frage an dich lautet: Was passiert im Energiefeld, wenn unser Herz gebrochen ist?
Hallo liebe Tiziana und einen herzlichen Gruß an alle, die uns heute begleiten. Aus meiner Erfahrung als Energiefeldtherapeut kann ich sagen, dass das gebrochene Herz wie ein Beinbruch ist. Man sieht im Energiefeld eines Menschen, dass das Herz gebrochen ist. Ist natürlich nicht das physische Herz, sondern die Herzenergien sind gebrochen. Dadurch, dass sie gebrochen sind, sind sie unterbrochen. Dadurch fließt keine Lebenskraft mehr durch den Herzbereich und dadurch fühlen sich dann Menschen mit dem gebrochenen Herz eigentlich wie blockiert, überfordert, auch manchmal nicht mehr so belastbar. Die Nerven sind auch nicht mehr so stark. Und ich kann auch sagen, das gebrochene Herz ist eigentlich das beste Beispiel, um Energiefelder erklären zu können. Denn das gebrochene Herz ist etwas, was leider schon viele Menschen erlebt haben. Und ein Teil dieser Menschen konnte dann diesen Bruch wieder heilen und dann wieder glücklich weiterleben. Das können nicht immer alle. Manchmal bleibt auch ein gebrochenes Herz ein Leben lang gebrochen, was aber sehr schade ist.
Du meintest gerade, im Energiefeld sieht man, dass das Herz gebrochen ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das Energiefeld, das hatten wir schon besprochen. Also wir haben ein Energiefeld und da gibt es verschiedene Bereiche. Gibt es dann einen Bereich des Energiefeldes, welches für das Herz zuständig ist? Und du siehst, wenn dort ein Bruch, eine Verletzung ist, dann ist es direkt das Herz? Oder ist alles irgendwie ein bisschen gebrochen?
In der Regel ist hauptsächlich das Herz gebrochen. Das heißt, der emotionale Teil, der Teil, wo man Liebe empfindet, wo man Liebe zulässt, wo man Liebe gibt, das ist ein ganzer Energiefeldbereich und der wird aus einer Enttäuschung, aus einem Verlust so stark überbelastet, weil man das nicht mehr aushält, dass es einen Schock gibt und dieser Schock macht dann Kracks und das Herz bricht. Das ist eigentlich eine Überlastung des Energiefeldes, wo dann zum Bruch des Herzens führt, wie man so schön sagt, und das ist der Bereich, wo man die Liebe empfindet. Und das gibt auch Menschen, die dann das wirklich auch als physischen Schmerz spüren.
Du meintest, manche Leute schaffen es dann oder dieses Herz wird dann wieder geheilt und bei manchen nicht. Liegt es an der Resilienz oder wie kann man energetisch sehen, bei wem das Herz jetzt wieder heilen wird und bei wem nicht?
Also in den allermeisten Fällen heilt das gebrochene Herz, wenn man weiterlebt, wenn man sich weiter und wieder auf das Leben einlässt, obwohl man ein gebrochenes Herz hat. Und meistens heilt es dann nicht, wenn man nicht mehr weiterlebt, wenn man nicht mehr verletzt werden will, wenn man nicht mehr enttäuscht werden will und sich dann nicht mehr aufs Leben einlässt. Dann passiert paradoxerweise, dass man zwar nicht mehr verletzt wird, aber die Verletzung auch nicht heilen kann. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein gebrochenes Herz, aber ich will weiterleben, kann es sein, dass man wieder verletzt wird, aber dafür wird das gebrochene Herz dann auch durch die neue Begegnung, durch eine neue Liebe, durch neue Situationen, weil man es dann besser verarbeiten kann, auch wieder geheilt. Der Bruch wird wieder zusammengeflickt durch das Leben und dadurch spielen auch nicht so eine Rolle, wenn man dann wieder verletzt wird, weil man stärker geworden ist und dann auch daran gewachsen ist.
Passiert dieser Bruch quasi, wenn es unerwartet kommt, weil das so von jetzt auf gleich eingeschlagen wird? Und wenn ich schon sehe, dass, also ich habe Herzschmerz, aber ich sehe, dass die Beziehung oder es sich zum Ende neigt oder irgendwas funktioniert nicht, dass man ein bisschen besser vorbereitet ist und dann wird man zwar verletzt, aber es ist nicht so ein Bruch.
Also ich glaube, verletzt wird man dann und das Herz wird dann gebrochen, wenn man auf eine Trennung nicht vorbereitet ist, wenn man sie nicht akzeptieren will, wenn man sie nicht zulassen will, wenn man sich gegen die Trennung, gegen den Verlust sperrt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Herz gebrochen wird. Oder wenn man natürlich ein schlimmes Erlebnis hat in der Beziehung, wo man sehr schlecht behandelt wurde, weil das Vertrauen missbraucht wurde und man es dann später merkt, das kann auch einen Bruch im Herz auslösen.
Du bist ja Energiefeldtherapeut, also vielleicht vergleichbar mit einem Arzt für das Energiefeld. Wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich habe ein gebrochenes Herz, wie kannst du dieser Person helfen? Also was würdest du am Energiefeld machen?
Also da geht es wirklich zuerst darum, zu schauen, wo löst das gebrochene Herz im Energiefeld überall Stress aus. Und dann muss man zuerst an der Stabilität arbeiten, schauen, dass durch die Stabilität der Stress vom Bruch weniger wird. Und wenn dann der Stress vom Bruch weniger wird, bekommt das Energiefeld mehr Stärke, mehr Kraft und dann kann der Selbstheilungsprozess eigentlich wieder aktiviert werden. Das heißt, weil ja das Herz gebrochen ist aus Überforderung, aus Stress, aus zu viel Druck, geht es zuerst darum, dieses zu kompensieren, dieses zu minimieren, die Stabilität zu erhöhen, bis der Druck, der zum Bruch vom Herzen geführt hat, nicht mehr da ist. Und dann beginnt das Herz aus eigener Kraft dann wieder zu heilen.
Du hattest am Anfang einen Vergleich gemacht, ein Herzbruch ist wie, wenn man sich das Bein bricht oder einen Arm oder einen Knochen. Der Arzt, der heilt ja jetzt auch nicht richtig den Knochen. Das macht ja der Körper selber. Kann man das so auch vergleichen? Also ein Arzt macht dann einen Gips drum. Ist das so ähnlich auch im Energiefeld? Also dass du jetzt nicht aktiv, also hast du ja gerade auch ein bisschen erklärt, nicht aktiv das Herz heilst, sondern die Bedingung schaffst, dass das Herz oder dass es das Energiefeld selber heilt.
Genau, also eigentlich wäre der normale Zustand vom Energie wäre, etwas bricht, eine gewisse Zeit später heilt es wieder und dass dann das Energiefeld funktioniert, kann sich selber heilen, kann selber reagieren. Und wenn jetzt bei jemandem das gebrochene Herz nicht heilt, dann muss man schauen, wieso funktioniert das System nicht, wo ist das System überfordert, wo können die Energiefelder die Heilung nicht aktivieren, was fehlt den Energiefeldern. Und dann muss man schauen, auf eine passive Art, dass die Energiefelder das die Information bekommen und so eigentlich wachsen können, sich entwickeln können und dadurch findet dann die Selbstheilung wieder statt. Man könnte sagen, das gebrochene Herz ist auch ein Zeichen dafür, dass irgendetwas im Energiefeld nicht richtig funktioniert hat. Man hat nicht losgelassen, man hat sich zu viel hineingegeben, hat zu wenig auf sich selbst geschaut, hat zu viel vertraut, hat blind vertraut. Das sind so ganz viele Dinge, die dann dazu führen, dass ein Herz brechen kann. Und bei der Energiefeldtherapie geht es eigentlich, man könnte sagen, gar nicht um Heilung, provokativ gesagt, sondern es geht um Entwicklung. Und wenn man sich entwickelt, dann ist die Heilung ein Nebeneffekt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das, ja, es geht um Entwicklung, aber kann, also du meintest, manche Leute oder manche Zustände sind so stark, dass die Person da schwer wieder rauskommt. Kann man das auch so ein bisschen mit einem Trauma vergleichen?
Also ein gebrochenes Herz kann so stark sein, dass es ein Trauma ist, dass man sich dann auch vom Leben zurückzieht, weil einfach alles zu viel ist, um wie man sich und dass man sich nicht mehr fähig fühlt, im Leben zu stehen und mit dem Leben umzugehen.
Und einen auch langfristig prägt. Also wenn man so ein Trauma hat, dass die Beziehungen oder potenzielle Beziehungen, die später kommen, irgendwie, ja, man ist gezeichnet irgendwie.
Genau, und dann hat man keine Lust mehr und man hat die Kraft nicht mehr und man ist überfordert. Und da gibt es einen Tipp, den man, wenn man ein gebrochenes Herz nicht versteht, Es gibt einen Tipp, den man auch nicht befolgen will, weil es sich anders anfühlt. Aber ich habe gerade jetzt aktuell mit einer Frau, die ich begleitet habe, die ein starkes gebrochenes Herz gehabt hat und sehr enttäuscht worden ist. Und ich habe ihr zur Aufgabe gegeben, dass sie sich wieder mit Männern treffen muss, um Männer kennenzulernen und herauszufinden, könnte der passen oder nicht. Und die hat dann wie jetzt begonnen zu daten, hat jetzt innerhalb von, glaube 6, 7, 8 Monaten irgendwo 20 Männer kennengelernt. Und durch das Kennenlernen dieser Männer hat sie ganz vieles begonnen anders zu betrachten. Und das hat mitgeholfen, dass das gebrochene Herz heilen konnte, weil sie eigentlich im Leben wieder weitergelaufen ist. Also wenn man das gebrochene Herz selber heilen will, dann hilft es, im Leben zu bleiben und das Leben zu leben.
Also Liebe kann ja auch vier verschiedenen Weisen verletzen. Also Herzschmerz oder ein gebrochenes Herz ist ja eine Möglichkeit, in dem die Liebe einen verletzen kann. Aber gehen wir vielleicht mal zu einem anderen Thema, zum Beispiel Eifersucht. Du meintest ja vorhin schon, dass Vertrauen, wenn man zu viel vertraut, dass es vielleicht auch mehr verletzen kann, weil man vielleicht etwas nicht geahnt hat. Eifersucht ist ja in vielen Beziehungen auch ein großes Thema. Was verursacht diese Eifersucht? Also woher kommt sie? Ist sie natürlich? Ist sie unnatürlich? Ist sie zu einem bestimmten Grad natürlich und gesund?
Bei Eifersucht gibt es so viele unterschiedliche Gründe und Facetten. Das kann man nicht so pauschal sagen. Man kann einfach sagen, es gibt Partner, die man hat, wo man aus der Tiefe heraus ein besseres Gefühl hat, dass sie treu sind, dass sie einem nicht betrügen, dass sie ehrlich sind. Und dann gibt es Partner, wo man das vielleicht auch denkt, aber spürt, dass es nicht so ist, und dann kommt mehr Eifersucht auch auf. Dann gibt es aber auch die krankhafte Eifersucht, wo man dann innerlich unsicher ist, überfordert ist, aus dem Gleichgewicht ist, und man dann dem Partner immer unterstellt, dass er fremd geht oder dass er andere Frauen anschaut, oder als Mann, dass man einer Frau immer sagt, ja, du willst ja andere Männer, du willst gar nicht mich und du betrügst mich. Und das sind dann aber Folgen von Unsicherheit, die dann aber auch wie krankhaft werden können. Und da muss man sich, wenn man davon betroffen ist, dass man einen Partner hat, der sehr eifersüchtig ist, muss man überlegen. Das muss man auch überlegen, wenn jemand immer eifersüchtig ist. Aber man muss überlegen, ist das für mich in einem Maß, wo ich damit umgehen kann, oder schränkt es mich ein? Das heißt, kann ich nicht mal mehr spontan mit Freunden auf ein Bier, ohne dass ich 40 SMS bekomme, wo bist du, was machst du, wann kommst du nach Hause? Das ist da wie, das muss man wie schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke mal, so eine gewisse Eifersucht ist auch natürlich, ist auch gesund. Je nachdem, wie gut man zusammenpasst, in welchem Bereich hat dann damit zu tun, ob man mehr vertraut, ob man weniger vertraut. Was aber man nicht sagen kann, dass wenn man keine Eifersucht hat, dass man dann nicht betrogen wird, das kann man nicht sagen. Wie man nicht sagen kann, dass wenn man eifersüchtig ist, dass da was im Busch ist und man betrogen wird.
Kann man sagen, wenn man nicht eifersüchtig ist, dass man nicht liebt?
Nein, das kann man auch nicht sagen. Ich glaube, wenn man nicht eifersüchtig ist, dann, also es hat auch mit der Typologie zu tun, aber wenn man nicht eifersüchtig ist, dann hat man in der Regel die Sicherheit und das Vertrauen, dass der Partner zu einem selber steht. Und dieses Vertrauen bewirkt dann, dass man keine Eifersucht hat, dass man auch glaubt. Das heißt, wenn jetzt die Frau oder die Freundin in den Ausgang geht und sie sagt, ich komme um 12 nach Hause, und dann kommt sie erst um 4 nach Hause und sagt, ja, ich hatte 2 Glas zu viel Prosecco getrunken, wir gingen noch zur Kollegin, dann habe ich noch geschlafen und dann um 4 bin ich erwacht und dann nach Hause gefahren. Wenn man ein gutes Vertrauen hat, dann glaubt man die Geschichte. Und wenn man dann kein gutes Vertrauen hat, dann sagt man, ja, du bist doch mit jemandem mitgegangen und du hast mich betrogen und du kommst immer um 12 nach Hause und jetzt einmal um 4, da stimmt doch was nicht. Das hat viel mit innerer Sicherheit zu tun, aber auch, was der Partner einem für ein Gefühl gibt. Ich glaube, bei Eifersucht ist es wirklich wichtig, miteinander zu sprechen, um herauszufinden, was für eine Art Eifersucht es ist. Denn mit Eifersucht kann man
eine gute Beziehung zerstören. Eifersucht kann einem aber auch vor einer schlechten Beziehung retten.
Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es zwei Arten von Eifersucht. Also entweder die berechtigte Eifersucht, wenn der Partner einem auch Anzeichen oder vielleicht ist es auch Intuition, wenn man das Gefühl hat, dieser Person kann ich nicht vertrauen oder er hat uns sogar Zeichen gegeben oder Gründe, dass wir dieser Person nicht vertrauen können. Da ist sie schützend. Oder es gibt die unberechtigte Eifersucht. Das ist, wenn wir selber unsicher sind oder vielleicht in der Kindheit Vertrauen nicht aufgebaut worden ist durch die Eltern oder wir enttäuscht worden in der Vergangenheit, dass es an einem selber liegt, also diese unberechtigte Eifersucht. Und da ist man unsicher und das zerstört ja auch einen selber. Also die Person, die selber eifersüchtig ist, hat ja auch keine tolle Zeit. Hast du da irgendwie, also vielleicht können wir kurz klären, habe ich das so richtig verstanden?
Aus meiner Sicht ja. Ich glaube, wichtig ist auch zu sagen, man kann auch eifersüchtig sein, weil man so stark verliebt ist, dass man so stark Angst hat, dass man das wieder verliert. Hm. Verlustangst kann auch Eifersucht auslösen. Ich glaube, wichtig ist, wenn man Eifersucht hat, dass man wie überlegt, ist die ganze Zeit. Also bin ich eifersüchtig und denke, beim Arbeitsplatz betrügt mich meine Frau, sie betrügt mich auf dem Nachhauseweg, sie betrügt mich am Abend, wenn ich weggehe, betrügt sie mich zu Hause mit jemand anderem. Also wenn ich das Gefühl habe, dass sie mich überall betrügt, dann ist es sicher eine Überforderung und eher stressbedingt. Wenn man aber nur zwischendurch das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt, dann kann etwas daran sein, aber es muss nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn man jemanden normal anspricht in einer Beziehung, so nach dem Motto, ich hatte heute ein komisches Bauchgefühl, als ob du mich betrogen hast, dass jemand, der nicht betrügt, in der Regel, in den allermeisten Fällen, dieses Gefühl ernst nimmt, so nach dem Motto, Schatz, es tut mir leid, warum hast du das Gefühl gehabt, ich war da mit dem und dem da und da und dann sind die noch da hingegangen, warte, überleg mal, ja, da hat mich noch eine angeschaut, aber mit der habe ich gar nicht gesprochen, an das mag ich mich erinnern, aber sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Dann kann man so auch Vertrauen aufbauen, dass man offen darüber spricht und wenn jemand dann reagiert und sagt, du vertraust mir nicht, du bist immer eifersüchtig, wenn es nicht viel vorkommt, dann ist vielleicht auch ein Zeichen davor, dass er sich ertappt fühlt. Ob er jetzt etwas gemacht hat oder ob er nur die Absicht gehabt hat, spielt da keine Rolle. Menschen, die sich ertappt fühlen, neigen zu Überreaktion.
Aber es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man das kommuniziert. Also in deinem Beispiel, da hat die Person, die Eifersucht empfunden hat, das so erklärt, also gesagt, ich habe mich unsicher gefühlt, ich hatte ein komisches Gefühl, aber Eifersucht ist ja so ein starkes Gefühl, dass die Person, die diese Eifersucht empfindet, ja auch selber in Rage ist. Also das ist ja selber benebelt. Und wenn diese Person, glaube ich, dann aggressiv die andere Person konfrontiert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die andere Person dann automatisch abblockt und sagt, nein, habe ich doch nicht, wieso denkst du das dann immer?
Absolut, auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man reagieren kann, wie das Gegenüber reagiert. Es geht mir auch nicht darum, so Stereotypen festzulegen, wenn jemand überreagiert, dass er dann betrogen hat. Das kann man so auf keinen Fall sagen. Ich glaube einfach, dass bis jemand ausrastet vor Eifersucht, außer wenn es krankhaft ist, gibt es da auch so eine Steigerung. Dass man am Anfang vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist und dann das kommuniziert und wenn man sich dann nicht gehört, gesehen fühlt und nicht ernst genommen fühlt, dann wächst in einem der Unmut und dann kann die Reaktion dann auch stärker werden. Und darum ist es wichtig in einer Beziehung, wenn man solche Gefühle hat, darüber zu reden, dass das auch offengelegt ist. Und ich sage jetzt mal, wenn man eine Frau hat, die extrem eifersüchtig ist, die aber damit versucht umzugehen, dann kann man ja auch, wenn man mal im Ausgang ist und es später wird, einen kurzen SMS schreiben, nicht weil man sich kontrolliert fühlt, sondern um sie zu unterstützen, dass sie keine Angst hat, dass sie nicht überfordert ist, dass man dann kurz schreibt, ich bleibe dann noch eine Stunde länger, ein Bier um 11 fahre ich ab, die schreibt ihr dann noch kurz, wenn ich abfahre. Da kann man auch locker damit umgehen, um das Ganze zu entschärfen und dann auch Vertrauen aufzubauen, so nach dem Motto, siehst du, ich mache nichts, ich bin sehr transparent. Ja. Und wenn man das macht und dann einem immer noch
Eifersucht unterstellt wird, dass man fremdgegangen ist oder so, dann muss man sich überlegen, ob die Beziehung wirklich eine Zukunft hat. Denn in einer Eifersuchtsbeziehung zu leben, das kostet sehr viel Kraft, das macht nicht glücklich und das kann auch sehr zerstörerisch sein.
Richtig, ja. Also wir können ja vielleicht ein praktisches Beispiel machen. Sagen wir mal, jemand ist krankhaft eifersüchtig, also ist nicht berechtigt. Der Partner muss dann für sich entscheiden, okay, möchte diese Person sich weiterentwickeln oder versucht diese Person, diese Eifersucht zu überstehen? Oder ist sie so in ihrem Wahn, dass sie sich nicht ändern kann oder möchte oder nicht mal ein Problem darin sieht? Das ist ja die Person, die diese Eifersucht bekommt. Was kann jetzt aber die Person machen, die selber diese Eifersucht empfindet und merkt, okay, das ist nicht normal, ich möchte mich ändern? Also wenn sie sich nämlich trennt von dieser Person und sagt, okay, das ist mir jetzt auch zu viel, das geht ja nicht von alleine weg. Also dann kommt der nächste Partner, der kann ja noch so vertrauenswürdig sein, wenn da diese Unsicherheit oder diese Verletzungen drin sind, die werden sich ja immer wieder wiederholen.
Genau. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, wenn man einen eifersüchtigen Partner hat, dann muss man schauen, dass man nicht beginnt, Dinge nicht mehr zu tun, nur damit er nicht eifersüchtig ist. Das heißt, dass ich nicht sage, ich gehe jetzt nicht in den Ausgang, sondern ist meine Frau eifersüchtig. Da muss man schauen, dass das nicht stattfindet. Da gibt es auch verschiedene Wege, die man gehen kann. Aber ich glaube, wenn man selber eifersüchtig ist, dann muss man schauen, dass man mehr ins Vertrauen kommt. Man muss schauen, dass man stabiler ist. Man muss mit dem Partner auch über die Eifersucht sprechen. Ich sage jetzt nicht täglich, aber das muss man mit sich selber ausmachen. Vielleicht braucht man auch Hilfe durch einen guten Freund, durch eine Kollegin oder einen Therapeuten, der einem durch diesen Prozess begleitet, wo man sagt, ich will lernen, weniger eifersüchtig zu sein. Ich will mir vielleicht auch diese Gewohnheit, eifersüchtig zu sein, will ich ablegen. Ich will eine neue Gewohnheit aufbauen. Denn sind Sie mal ehrlich, ob ich eine Eifersucht verspüre oder nicht, ändert nichts daran, wenn ich einen Partner habe, der mich betrügt. Eifersucht ist einfach ein Gefühl, wo mich darauf hinweisen kann, dass etwas nicht stimmt, aber es ist auch ein Gefühl, was mich überfordert, was mich crazy machen kann, was Stress auslösen kann. Und darum ist der Nutzen in der Eifersucht eigentlich, der Nutzen der Eifersucht ist nicht so groß und ist darum im Energiefeld eigentlich auch als Überforderung, als Stress und auch als Blockierung sichtbar.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also da wollte ich dich gerade fragen, wie zeigt sich diese Eifersucht im Energiefeld? Ist es mangelnde Selbstliebe oder Unsicherheit oder fehlt die Stabilität oder ist es eine Verletzung, eine Blockade? Oder kann man das so nicht verallgemeinern sagen?
Also man kann es nicht verallgemeinern. Es können aus Verletzungen kann Eifersucht entstehen, aus mangelnder Stabilität, aus mangelndem Selbstwertgefühl. Das ist auch sehr individuell, aber grundsätzlich kann man sagen, eine Eifersucht hat man in der Regel dann, wenn man überfordert ist, wenn man gestresst ist, wenn man mit dem Druck der Beziehung nicht umgehen kann, wenn man Angst, Verlustangst hat. Und das sind alles Dinge, an denen kann man arbeiten, dass die weniger werden. Und ich spreche jetzt ja nicht davon, dass es eindeutige Anzeichen gibt für einen Betrug und man dann nicht eifersüchtig sein darf. Aber wenn es eindeutige Anzeichen gibt für einen Betrug, dann nützt auch Eifersucht nichts mehr, weil dann ist die Beziehung eigentlich gescheitert, außer man will die Beziehung weiterleben mit jemandem, der betrogen hat. Und da gibt es dann natürlich auch Unterschiede, ob einem jetzt jemand einmal betrogen hat und irgendeinen Blödsinn gemacht hat, was es nicht besser macht, aber es gibt dann auch noch diejenigen, die dann mit System betrügen bei jeder Gelegenheit oder noch eine Beziehung nebenher haben. Und dann ist es dann auch eine andere Form von Betrug.
Betrug und Eifersucht, das sind zwei essentielle Bereiche oder Anzeichen einer toxischen Beziehung, würde ich vielleicht so sagen. Gibt es noch andere Charaktereigenschaften oder Verhaltensweisen, die eine toxische Beziehung zeigen?
Also ich glaube, Eifersucht alleine reicht nicht für eine toxische Beziehung. Da braucht schon eine starke Eifersucht, dass aus dieser eine toxische Beziehung entsteht, die dann bewirkt, dass man sich beginnt, so zu verhalten, dass man gegenseitig sich herunterzieht und sich gegenseitig eigentlich zerstört. Ich glaube, Eifersucht ist wirklich etwas, was extrem intensiv ist, aber in der Analyse überschätzt wird. Das heißt, nur weil man Eifersucht hat, muss man nicht betrogen werden. Und ich glaube, auf dieser Welt gibt es viele Beispiele von Menschen, die jahrelang betrogen worden sind und es nie gespürt haben, weil sie einfach vertraut haben, das nicht hinterfragt haben. Und es gibt viele Menschen, die haben eine Beziehung und da ist Eifersucht seit Jahren ein Thema, aber die haben nie betrogen, die haben nie was gemacht, weil die Eifersucht einfach im Mensch drin gewesen ist. Und darum ist die Eifersucht ein schlechter Ratgeber, auch wenn sie vielleicht manchmal recht hat, aber in vielen Fällen ist es einfach eine Überforderung vom System, die bewirkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und man kann sogar durch Eifersucht jemanden dazu treiben, dass er einen Blödsinn macht, wenn jemand über Jahre immer unterstellt wird, dass er fremd geht, wenn er weggeht und er dann nach, ich sag, 4 Jahren, er mag das nicht mehr hören, dann lernt er jemanden kennen, der sympathisch ist, der keine Vorwürfe macht. Dann ist die Gefahr eigentlich groß, dass man ihn oder sie mit der Eifersucht eigentlich auch in die Arme von jemand anderem treibt.
Ja, dann, wenn das einem eh vorgeworfen wird, dann ist vielleicht die Hürde geringer, oder?
Genau, und dann das so nach dem Motto, ich mag nicht mehr, das geht mir auf die Nerven und ja, dann kann ich es auch tun, wenn es mir immer vorgeworfen wird. Ist natürlich auch keine gute Lösung, aber wenn jemand dann an den Punkt kommt, ist es dann in der Regel das Ende der Beziehung. Und dann wird natürlich derjenige, der eifersüchtig gewesen ist, gesagt, ich habe es ja jahrelang gesagt, du betrügst mich und hat den da hineingetrieben. Ja. Jetzt kann man aber nicht sagen, dass jede, die das empfindet, dass jemanden da hineintreibt, weil es gibt auch Beispiele von Leuten, die sind jahrelang eifersüchtig gewesen und haben auch dazu einen Grund gehabt. Und das macht die Eifersucht so schwierig.
Ja.
Ist jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ich glaube, in den meisten Fällen eher nicht.
Eher nicht. Ja, und die schützt ja einen auch nicht, wie du meintest. Also ob man jetzt eifersüchtig ist, also natürlich kann das irgendwie die Sinne schärfen, aber wenn man krankhaft eifersüchtig ist, dann wird man nicht geschützt davor.
Genau, und Eifersucht macht ja auch dumm. Also es bewirkt, dass man die Objektivität verliert, es bewirkt, dass man die Klarheit verliert. Also nach der Mutter, da geht jemand dann kurz eine Pizza holen, hat 5 Minuten, bis er bei der Pizzeria ist, muss da 10 Minuten warten und kommt da nach 5 Minuten zurück, ist 20 Minuten weg mit 2 Pizzas und sie sagt, ja, du hast mich in der Zeit noch betrogen.
Was für ein Stress aber auch, oder?
Das hat sicher auch schon gegeben in den 20 Minuten, aber das sind so Dinge, wo man sagen muss, ja, also mein Gott, ruf doch in der Pizzeria an, ich bin da zwar 10 Minuten gestanden. Ja. Und auf dem Rückweg, also kurz 30 Sekunden, also das ist, man muss da wirklich aufpassen, dass man sich da auch nicht hineinsteigt, weil dann macht Eifersucht wirklich dumm, es bewirkt, dass man nicht mehr relativieren kann, dass man nicht mehr nachdenkt, weil man eigentlich in einem Notfall ist, das System ist in Alarmbereitschaft und sieht dadurch hinter jedem Ecken irgendetwas, was nicht stimmt.
Ja, wahnsinnig anstrengend.
Wahnsinnig anstrengend für beide und für beide nicht gesund.
Wie würdest du denn dann eine toxische Beziehung bezeichnen?
Die Frage ist ja immer, wo fängt eine toxische Beziehung an? Und da gibt's auch je nach Situation unterschiedliche Definitionen. Aber ich glaube, eine toxische Beziehung fängt für mich da an, wo man einander nicht mehr gut tut. Entweder nur der eine Teil von der Beziehung tut dem anderen Teil nicht gut oder beide tun einander nicht gut. Ab dem Zeitpunkt ist es eine toxische Beziehung. Das heißt aber nicht nur, weil man jetzt mal Streit hat und dem anderen nicht gut getan hat, dass man dann eine toxische Beziehung hat. Heute wird das Wort toxisch auch viel zu schnell gebraucht. Manchmal hat man einfach auch nur Probleme und ist nicht alles immer gleich toxisch, weil toxisch heißt ja giftig. Und giftig heißt ja am Schluss zerstörerisch und tödlich in dem Sinn. Und nicht jede Phase in einer Beziehung, wo man sich streitet, ist toxisch. Also heute hört man oft, ja, ich hatte eine toxische Beziehung. Und wenn man dann ein wenig darüber spricht, dann merkt man, nein, habt ihr nicht gehabt, ihr habt euch einfach nicht verstanden. Ihr habt viel gestritten, weil ihr nicht zusammengepasst habt und habt euch darum nach einem Jahr getrennt. Das war keine toxische Beziehung. Weil toxisch heißt für mich wirklich zerstörerisch, auch bewusst zerstörerisch.
dass man die Zerstörung in Kauf nimmt und dass man die Bedürfnisse des Gegenübers nicht sieht, sondern dass man sie übergeht und dass man aber aus strategischer Sicht dann auch mal alles wieder glättet, schaut, dass alles gut ist, damit man das Gegenüber, obwohl man es zerstört, bei der Stange hält. So nach dem Motto, wenn ich merke, dass mich das Gegenüber verlassen will in einer toxischen Beziehung, dann kaufe ich ihr Blumen, dann führe ich sie aus, dann sage ich, wie ich sie liebe, dass sie denkt, jetzt ist alles wieder gut. Und wenn ich merke, alles ist wieder gut, dann beginne ich wieder mit der Zerstörung. Das ist so das Muster einer toxischen, klassischen toxischen Beziehung.
Wie kann es denn dann so weit kommen? Sind da diese toxischen Beziehungen oder Personen selber so verletzt, dass sie nicht anders können, als andere auch zu verletzen?
Also ich glaube, unter gewissen Umständen kann es jedem Menschen passieren, dass er in eine toxische Beziehung hineinkommt. Mit dem richtigen Partner ist es unmöglich, in eine toxische Beziehung hineinzukommen, außer man ist natürlich, man hat so massive Probleme, dass man mit jedem eine toxische Beziehung hat. Aber ich rede mal so vom Durchschnittsmenschen, kommt man nicht in eine toxische Beziehung mit einem Menschen, der einem gut tut, der für sich das Beste gibt. Da kommt man nicht in die toxische Region, weil beide das nicht wollen und beide da die Bremse ziehen. Ich glaube, toxische Beziehung kommt man eher hinein mit Menschen, die nicht zu einem passen, die aber dann vielleicht noch unzufrieden sind und aus dem diese Unzufriedenheit dann noch das Gegenüber verantwortlich machen, selber vielleicht nicht zur Verantwortung übernehmen. Das kann sein der Grund für eine toxische Beziehung, aber auch wenn das Gegenüber massive persönliche Probleme hat, Unsicherheiten hat, dass daraus dann auch toxische Beziehungen entstehen können. Das gibt ganz viele verschiedene Wege in eine toxische Beziehung.
Du hattest vorhin erklärt, dass wenn man eine gesunde Beziehung hat, dass es sich so anfühlt, also wenn man eigentlich 100 Kilogramm Schwere hat, mit einer gesunden Beziehung fühlt es sich nur an wie 70 Kilo. Ist dann bei einer toxischen Beziehung so, wenn man eigentlich 100 Kilogramm Stress oder Schwere hat, dann hat man plötzlich 150 Kilo?
Nein, dann hat man eher 500 Kilo.
Okay.
Bei 150 Kilo würde ich sagen, ja, da hat man jetzt eine schwierige Phase in der Beziehung. Mhm. Also darum, nicht jede schwierige Phase oder nicht jedes Ende einer Beziehung, auch wenn sie unschön ist, ist toxisch. Toxisch ist oft auch dann, wenn man die Kraft nicht hat zu gehen.
Mhm. Wahrscheinlich hat Manipulation später auch eine große Rolle.
Manipulation spielt in einer toxischen Beziehung eine Rolle und man kann sagen, wenn das Herz gebrochen wird und man dann trotzdem in der Beziehung bleibt, ist die Gefahr groß, dass es eine toxische Beziehung ist.
Ich merke, toxische Beziehung ist ein großes Thema. Ich glaube, ich würde da gerne auch nochmal eine separate Folge vielleicht machen, da es noch sehr, sehr viele Aspekte gibt und mich vor allem auch interessiert, warum manche Leute immer wieder in toxische Beziehungen reinkommen, warum das so ein Muster auch ist. Ich würde sagen, Rico, wir beenden hier diese Folge. Wir haben schon eine runde Folge geschaffen mit den Themen, die wir besprochen haben. Ich bedanke mich nochmal für diese Folge. Also ich habe wieder sehr viel gelernt. Und danke für diese Einblicke auch in die energetischen Verletzungen durch die Beziehung. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie Liebe wachsen kann. Also wie sich diese Liebe oder wie Liebe insgesamt sich weiterentwickelt. Von dieser Verliebtsein am Anfang auch zu einer reiferen Liebe. Was passiert mit der Ehe oder wenn man Kinder bekommt. Ja, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.
Besten Dank, liebe Tiziana, für diesen Podcast, für deine Fragen. Und auch schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, liebe Zuhörer, bei diesem Podcast. Ich hoffe, dass unsere Gedanken heute etwas in euch angestoßen haben, euch inspiriert haben. Und wenn euch das gefällt, wie immer bitten wir euch, abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch nicht habt, und teilt diesen Podcast mit Menschen, denen das Thema auch am Herzen liegt oder die vielleicht davon betroffen sind. Bleibt in eurer Kraft und bis bald. Ich wünsche euch wie immer starke Energien und ein starkes Leben.